Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
150 Jahre besteht das Theater im thüringischen Altenburg. An diesem Freitag wird das Jubiläum vielseitig gefeiert, unter anderem online auf der Seite des derzeit geschlossenen Theaters und auf dem hauseigenen YouTube-Kanal. Außerdem ist im Verlag Theater der Zeit ein neues Buch erschienen, mitherausgegeben vom Chefdramaturgen Felix Eckerle. Schön, dass wir Sie in Altenburg erreichen, Herr Eckerle. Guten Abend.
Guten Abend.
Das Theater Altenburg-Gera, so heißt es ja heute, hat 5 politische Systeme miterlebt. Darin war es jeweils immer auch Repräsentant der politisch Führenden. Aber es hat eben auch von Anfang an versucht, sich eigenständig künstlerisch und politisch zu behaupten. Und zwar von der Gründung an, 1871. Sie selbst, Herr Eckerle, sind 2009 nach Altenburg gekommen, nach Stationen an verschiedenen westdeutschen Theatern. War das für Sie noch immer ein Wechsel in den Osten? War da was anders oder spielte das gut 20 Jahre nach der Wende keine Rolle mehr?
Nein, eigentlich nicht. Ich hatte immer das Gefühl, mit offenen Armen empfangen zu werden, und diese Kategorien von Ost und West haben von Anfang an nicht wirklich eine Rolle gespielt.
Für das neue Buch haben Sie sich intensiv mit der 150-jährigen Geschichte des Hauses beschäftigt. Lassen Sie uns im Folgenden auf die jüngere Geschichte konzentrieren, auf die Wendezeit, darauf, wie das Theater in der Umbruchphase ja vielleicht auch so eine Art Verstärker war. Wie würden Sie das beschreiben? Wie hat sich das Theater in dieser aufgeladenen Wendezeit positioniert? Was für Themen wurden damals aufgegriffen?
Ja, insbesondere die Schauspielsparte war damals sehr, sehr mutig, schon ab 1988 ungefähr, und eben Stücke wie Plenzdorfs Zeit der Wölfe, Nestroys subversives Stück Freiheit in Querwinkel, Ritter der Tafelrunde von Christoph Hein, unmittelbar nach der Uraufführung in Dresden, dann auch in Altenburg nachgespielt, bezeugen den Mut, den die Theatermacher damals hatten. Zum 40. Jahrestag der DDR hat man also die Frechheit besessen, einen Liederabend anzusetzen mit dem Titel »Froh zu sein bedarf es wenig«. Und das macht eben die Situation damals auch sehr deutlich. Und Ingo Schulze, damals am Theater Altenburg als Dramaturg tätig, hat einen wunderbaren Artikel geschrieben für dieses Buch, in dem er eben erläutert, was damals eben alles so passiert ist und welchen Mut es aber auch erforderte, dann eben auch für Freiheit und Menschenrechte einzustehen, zu demonstrieren und auf der Theaterbühne eine Deklaration im Anschluss an die Vorstellung zu verlesen.
Aha, was wurde da gesagt?
Naja, da hat man eben genau diese Freiheiten eingefordert, Meinungsfreiheit, auch Reisefreiheit und künstlerische Freiheit. Und es war damals so, dass also in der Theaterkantine wohl viele Leute irgendwie das Maul aufgerissen haben und gesagt haben, ja, das muss man unbedingt machen und so weiter. Und als es dann darum ging, Mut zu zeigen, verantwortlich sich zu zeigen und dann eben am Ende wirklich vor dem Publikum diese Deklaration zu verlesen, dann waren es wohl ganz wenige, die dazu bereit waren.
Aber die haben es gemacht.
Ja.
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters gingen die Veränderungen nach der Wiedervereinigung ja noch weiter, also durch die Fusion dann mit dem Theater Gera 1995. Die Hälfte der Beschäftigten musste gehen. Da gab es neben persönlichen Existenzängsten auch Sorgen, dass die Häuser ihre jeweilige Identität verlieren könnten in Altenburg und in Gera. Wie hat der Theaterverbund, dieser neue Verbund, das gelöst?
Die Ensemblemitglieder, die das damals erlebt haben, die sagen, dass der eigentliche Einschnitt tatsächlich nicht die Wiedervereinigung, nicht die Wende war, sondern die Fusion 1995. Zunächst hat man eben bis zur Fusion versucht, dadurch, dass man ganz viele Musicals gespielt hat, die Bude voll zu machen, erstmal seine Existenzberechtigung zu behaupten. Ab 1995 war es dann so, dass natürlich durch die Zusammenlegung des Orchesters, durch die Zusammenlegung des Ballettensembles, des Schauspielensembles, des Musiktheaterensembles, man natürlich dann deutlich schlagkräftiger war, als man es eben alleine gewesen wäre. Wir haben jetzt gerade in jüngerer Vergangenheit versucht, Themen, auch speziell die Altenburg betreffen, aufzugreifen und theatral zu bearbeiten. Zum Beispiel mit dem Stück Die im Dunkeln, wo eine Widerstandsgruppe, die sich in der gründenden DDR gebildet hatte, dann zum Gegenstand der Bühnendarstellung eines Stückes wurde. Ausgangspunkt für dieses Stück waren die Befragungen von Zeitzeugen.
Das war eine Auftragsarbeit, noch von dem früheren Schauspieldirektor Bernhard Stengele vergeben,
genau,
glaube ich. das war doch für manche in Altenburg sicher gar nicht so leicht. Stengele kam ja auch aus dem Westen, wie Sie, sich von einem Westdeutschen die eigene Geschichte erzählen zu lassen.
Das war ein ganz spannender Moment und man hat auch, wenn man durch die Stadt gelaufen, sich mit Menschen unterhalten hat, einen richtigen Umschwung gespürt. Dahingehend, dass es zunächst hieß, jetzt kommt da so ein Schwabe und erklärt jetzt, wie wir unsere Geschichte zu interpretieren haben. Es wurde aber dann in ganz positiven Sinne eine lokale Heldengeschichte daraus. Man war irgendwie stolz, dass so etwas in der Stadt stattgefunden hat. Und man hat sich dann solidarisiert und die beiden letzten überlebenden Zeitzeugen, die Herren Brödel und Schmale, durften sich auch ins Goldene Buch der Stadt eintragen, sind empfangen worden. Und dann wurde das regelrecht eine Heldengeschichte.
Gab es da auch innerhalb des Ensembles, innerhalb des Theaters Bemühungen, sich gegenseitig die Geschichte zu erzählen?
Das war ein ganz spannender Moment. Die Hälfte des Ensembles hat eben die DDR-Vergangenheit und die andere nicht. Und es wurde sehr, sehr viel diskutiert, Erfahrungen ausgetauscht. Und das hat sehr dafür gesorgt, dass das Ensemble auch näher zusammengerückt ist.
Der schon erwähnte frühere Schauspieldirektor Bernhard Stengele, der dann zu den Grünen in die Politik gewechselt ist, der hat auch kontroverse Diskussionen ausgelöst, als er internationale Künstler nach Altenburg geholt hat. Er hat Rassismus thematisiert. Manche erinnern sich vielleicht daran, er hat den Hauptmann von Köpenick mit einem schwarzen Hauptdarsteller besetzt. Warum war das so schwer, solche Auseinandersetzungen in der Stadt zu führen?
Na, weil es einfach erheblichen Widerstand gab, auf der Straße bis hin zu einem Boykottaufruf. Da gilt es überhaupt nichts zu beschönigen und irgendwie schön zu reden. Das war alles damals eine ganz fürchterliche Erfahrung. Aber es gehört eben zu dieser Geschichte auch dazu, dass das dazu geführt hat, dass immer mehr Menschen ins Theater gekommen sind. Man sich sehr solidarisiert hat, auch die internationalen Künstlerinnen und Künstler gefeiert hat. Und das Theater in seiner Existenz als Fünfspartentheater eher gestärkt aus dieser Krise hervorgegangen ist.
Und welche Folgen hatten diese Debatten für die heutige inhaltliche Ausrichtung des Theaters? Diese Themen sind ja immer dringlicher geworden.
Ja, wir hatten das Glück, aufgrund auch von Förderungen durch die Bundeskulturstiftung, durch das Kultusministerium, zahlreiche internationale Koproduktionen durchführen zu können. Wir haben kooperiert mit Griechenland, mit der Türkei, mit Israel, mit Burkina Faso, mit Rumänien, mit Ungarn, mit China. Und das hat dazu geführt, dass so eine Art Regionalstolz entstanden ist und man sehr stolz war darauf, dass das Theater diesen Weg eben auch gegangen ist, nicht nur mit der Schauspielsparte, im Musiktheater, im Ballett, im Konzertbereich eben ganz genauso. Und hinzu kam noch eine Vielzahl von Auszeichnungen, der Theaterpreis des Bundes, der Preis des Verbands der Bühnenverlage für den besten Musiktheaterspielplan, Götz-Friedrich-Preis für den Kaiser von Atlantis, Inszenierung von Kai-Anne Schumacher und eben die ganzen Förderprojekte, sodass man sehr, sehr stolz ist mittlerweile auf das Theater in dieser Region.
Aber die vielen ausländischen Schauspieler, Schauspielerinnen nicht deutscher Herkunft von damals, die sind nicht mehr da. Allesamt.
Die das damals erleben mussten, sind nicht mehr da, aber wir haben ja nach wie vor ein sehr internationales Ensemble. Also unsere 22 Tänzerinnen und Tänzer des Thüringer Staatsballetts, da ist überhaupt kein deutscher Tänzer dabei. Unser Musiktheaterensemble ist sehr international aufgestellt und nach wie vor sind auf unseren Bühnen internationale Künstler aktiv.
Das Theater war finanziell immer wieder in Krisen, zum Teil am Rand der Existenz. Derzeit wird ja jetzt das Haus umfangreich saniert. Darüber stoppt und verzögert die Pandemie geplante Projekte. Wie werden Sie das 150-Jahr-Jubiläum feiern und wie gehen Sie mit was für Aussichten in dieses 151. Jahr?
Naja, sehr traurig ist natürlich, ich habe mich vor Jahren schon darüber gefreut, dass das Jubiläum ausgerechnet auf einen Freitag fällt. Und wir haben also in der Reihe dann Kai Kunze, kaufmännische Geschäftsführer Volker Arnold und die Spartenleiter, wir haben vielfältige Überlegungen unternommen, wie wir das denn feiern könnten, dieses Jubiläum. Nun ist es aktuell eben nicht möglich, aufgrund der Tatsache, dass das Theater noch nicht fertig saniert ist, zum anderen eben aufgrund der Corona-Pandemie. Wir freuen uns, dass wir morgen Abend eine Sondersendung auf MDR Klassik und MDR Kultur haben werden, mit Ausschnitten aus den Opern, die in der allerersten Spielzeit in Altenburg erklungen sind. Wir werden zusammen mit TV Altenburg ein Streaming anbieten, wo wir theatral, witzig, spritzig, frech aufbereitet Einblicke geben in die Anfänge der Theaterarbeit. Dann freuen wir uns natürlich hoffentlich im nächsten Jahr, das dann frisch sanierte Altenburger Theater wieder eröffnen zu können.
150 Jahre Theater Altenburg. Felix Eckerle ist Chefdramaturg des Hauses und hat gerade ein Buch mit herausgegeben, das die wechselvolle Geschichte des Theaters ausleuchtet. Erscheint am 19. April im Verlag Theater der Zeit. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Eckerle.
Ja, auch. Vielen Dank.